Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 178 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 26. April 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk sprechen wir über vermeintliche Geldanlagen und die Riester-Rente.
Wir sprechen mit dem Vorstandschef der DMB Rechtsschutzversicherung Michael Eichhorn über seine Funktion und seine Pläne.
Und in den News der Woche sind die Kosten bei Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung wie Pensionskassen und Pensionsfonds nicht so hoch. Sparen ist bei den Bürgern wieder angesagt, hochwertige Fahrräder sind beliebt, vor allem bei Langfingern, und der Mittelstand ist nicht besonders gut auf Krisen vorbereitet. Aber zuerst... Aus der Redaktion.
Treffen wir uns wieder zu unserem Schmolltalk. Hallo Scholle.
Entzünde mal ein Lagerfeuer
Wie
in der Mitte.
Wie geht es?
Ja, es geht ganz toll.
Es geht ganz toll.
Na, es geht ganz toll. Ist das jetzt grammatisch richtig?
Weiß ich doch nicht.
Weiß man nicht.
Wir sollten was mit Wörtern machen.
Ja. Ah. Nee, bloß
so,
nicht.
So, was hat uns denn diese Woche gewurmt, lieber Scholle?
Eieiei, direkt Würmer, rein. Wohin man blickt. Würmer, wohin man blickt. Also, ja, tatsächlich werfe ich mal zwei Themen ins Rennen. Die hängen so ein bisschen miteinander zusammen. Also heute, ja. Also wie wir nachher auch in den News hören werden, hat sich der, was ist das hier, der Verband für, der Bausparer, ne?
Bausparkassen, ja, glaube ich.
Ja, private der Verband Bausparkassen. Der Verband der privaten Bausparkassen hat sich erkundigt, wie denn die Leute ihr Geld anlegen. Und als Top-Geldanlage... Darfst du mal raten, Schmidt? Nee, du hast die News auch gemacht.
Ich habe die News
gelesen. Ja. Was ist denn die Top-Geldanlage der Deutschen?
Ich hätte aber tatsächlich falsch gelegen.
Echt?
Weil, ich nehme dir jetzt mal die Ergebnisse vorweg. Ich hätte gedacht, Sparbuch ist halt wieder auf Platz 1, aber es ist das Girokonto.
Ja, das ist insofern
ist beides schlecht als Geldanlage.
Ja, beides schlecht. Und es ist einfach auch falsch, denn das Girokonto ist ja gar keine Geldanlage.
Stimmt.
Ne? Ja. Also ich muss zu Ihnen, Schmidt. Ich weiß nicht, was ist deine Top-Geldanlage? Hast du überhaupt Geld angelegt?
Ich habe kein Geld, nein. Doch. Nein.
Ich muss mal alles aus. Ja, ich genehmige dir eine Gehaltserhöhung.
Ich habe ein Tagesgeldkonto und ein Investmentfonddepot.
Ja, wunderbar.
Und
ja.
Eine betriebliche Altersversorgung. Hm. Ja. Ja, das ist es erstmal so.
Ich habe nicht mal mehr ein Tagesgeldkonto.
Ich auch hab, nicht. Ja, das hängt bei mir mit meinem Depot zusammen wahrscheinlich. Ja. Außerdem finde ich ganz gut, wenn man kurzfristig was so hat, falls was ist.
Ja, dafür habe ich einen Geldmarktfonds.
Ja, dann das habe ich nicht. Nein.
Nee. Und dann habe ich Investmentfonds. Und das Letzte, wenn mich jemand nach einer Geldanlage fragen würde, wäre das Letzte, was mir einfällt, ein Girokonto.
Ja, das stimmt.
Und das ist schon ganz schön verrückt. Und jetzt kommt wieder eine unserer meisterhaften Überleitungen. Denn
ja, warte mal. Aber ja? Findest du es nicht frappierend, dass es immer noch sowas wie ein Sparbuch gibt?
Ich finde das ja geil. Ich wusste es gar nicht, ehrlich gesagt. ist das noch aus Papier oder Pappe?
Du, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Kann man sowas dann inzwischen, weil die Filialen der Banken ja auch immer weniger werden. Mhm. Und wenn man da wie früher mit seinem Papierbüchlein dahin geht und sagt, ich möchte bitte 50 Mark abheben.
Oh, das
habe ich das früher gemacht. Also heute, ich möchte bitte 50 Euro abheben. Und dann wurde das ja dann so eingesaugt da. Ding. Ja. Und dann kam da die neue Zeit. Ist das heute immer noch so?
Ich habe keine Ahnung. Eindeutig mal nachfragen.
Und also, wenn da jemand draußen ist, der diesen Podcast hört und noch ein Sparbuch in Papierformat oder auch nicht in elektronischer Form, bitte eine Mail an redaktion@pfefferminzia.de.
Richtig.
Würde mich brennend interessieren, tatsächlich.
Weißt du was, damals auch an der, als ich bei der Dresdner Bank noch war, da war an der Kasse eine der häufigsten Handgriffe: Guten Tag, können Sie mal bitte mein Sparbuch nachtragen?
Siehst du?
Ja, da kam also jemand an, da hat jemand also Geld aufs Sparkonto bekommen per Überweisung und dann wurde das halt in die grünen Büchlein, die waren damals richtig schön grün, nachgetragen mit einem richtig schönen Nadeldrucker. Ich mach das mal kurz.
Ja, genau.
Der hat das dann so nachgetragen Und dann kam das wieder, also es wurde verschluckt, dann hat es gemacht und dann wurde
also
es
war schon, okay, wir halten fest, toll. Auch wenn es heute vielleicht so ein bisschen out of date ist, zumindest was so die Rendite angeht, es war schon ein haptisches Erlebnis, so ein Sparbuch.
Ein haptisches, es war ein gutes Buch. Und wenn man nachts nicht schlafen konnte, hat man da ein bisschen drin gelesen.
Es war schon immer was los. Heute ist das ja alles so abstrakt. Naja. Gut, stimmt. Aber jetzt deine meisterhafte Überleitung, Scholle.
Endlich meine meisterhafte Überleitung bringen? Denn ziemlich weit hinten in der Umfrage taucht auch die Riester-Rente auf mit 20% Zustimmung als Top-Geldanlage 2024. Und da gab es ja was?
Ja, tatsächlich.
Ja, ja.
News.
Und da muss ich mal kurz reimen. Scholle geht in den Pennymarkt und was liest er? Die Bild schimpft mal wieder auf Riester.
Ja. Sehr schön.
So,
sehr
geht so. Ne?
Pumuckl wäre stolz auf dich.
Das war eine Riesenschlagzeile. Riester-Rente ist ein Flop. War sogar der Aufmacher über dem Kniff. Also richtig prominent und fett. Und was war der Hintergrund? Das Bundesfinanzministerium hat Zahlen zum ersten Mal veröffentlicht, wie viel denn aus den Riester-Renten so rausfließt.
Und?
So, und genau das.
Jetzt sind wir gespannt.
Ich habe geguckt. Also, im Durchschnitt waren das 1581 Euro im Jahr, also 132 Euro im Monat. Da sind aber auch Einmalzahlungen drin. Also man kann ja auch bis zu einem Drittel am Anfang zum Rentenantritt entnehmen. Beziehungsweise, wenn die Rente zu gering ist, kriegt man eine Einmalabfindung. Das ist damit drin. Wenn man nur die laufenden Zahlen nimmt, kommt man auf 82 Euro im Monat. Laufende Rente. Okay. So. Mhm. Und dann gab es natürlich gleich wieder Experten und auch die Bild-Zeitung, und die haben dann gesagt, so raufgekommen, ja, Flop und mickrig. Der Begriff mickrig fiel. Mhm. Und
daran hast du dich gestört.
Ja, denn ich stehe mal auf der Seite der Armen und Schwachen und sage einfach erstmal, ich habe ein paar Sachen, lass uns mal die Kirche zurück ins Dorf holen, Schmidt.
Ja, bitte.
Ja.
Mach mal.
Erstmal wäre ich anstelle von Experten vorsichtig mit dem Begriff mickrig in Bezug auf Geld. Denn.
Stimmt.
Ja, ne?
82 Euro können viel Geld sein.
Auch 40 Euro können jeden Monat viel Geld sein, wenn ich nur 800 Euro Rente habe.
Richtig.
Ich habe jetzt mal fröhlich ausgerechnet, wenn jemand 900 Euro Rente hat und dann kommt die heilbringende Rente, dann sind 5% von 900 Euro 45 Euro. Mhm. Ja, das ist also eine Rentenerhöhung von 45 Euro und dafür lässt sich aber Hubertus Heil ziemlich feiern und auch die Wirtschaft hat gejubelt und da sagt keiner, dass das mickrig ist.
Das stimmt.
Ja, also relativieren wir die ganze Sache mal ein bisschen. Auch 40 Euro, auch 30 Euro im Monat können viel Geld sein. Wir versuchen unseren Kindern gerade den Wert des Geldes beizubringen. Mhm. Also seid mal damit ein bisschen vorsichtig. So, bam, oder?
ja.
Dann, wenn etwas rauskommt, muss man auch gucken, wie viel ist denn da reingegangen. Richtig, Schmidt?
Richtig.
Das nennt man auch Effizienz.
Genau.
So, wenn also, und das hat der Jochen Russ, glaube ich, an anderer Stelle mal gesagt, oder ein anderer Lanzenbrecher für die Riester-Rente, der hat gesagt, wenn also jemand den Mindestbeitrag von 5 Euro im Monat nur gezahlt hat, dafür ordentlich Zulagen gekriegt hat für meinetwegen sich selbst und drei Kinder und dann am Ende zum Beispiel 40 Euro rauskommen, dann ist das doch gar nicht so schlecht, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Man muss es auch ins Verhältnis setzen mit dem, was reingegangen ist. Und das sollte man nicht ganz vergessen.
Genau.
Nächster Meckerpunkt von meiner Seite ist...
Noch eine Eier.
Ja. Die Riester-Rente gibt es erst seit 2002. Das heißt, die Verträge, die in der 2022er Statistik sind, da ist der älteste Vertrag, ist gerade mal 20 Jahre gelaufen. Mhm. Viele vielleicht nur 10 oder 15. Das ist natürlich für eine Altersvorsorge jetzt nicht so die Zeit. Wir
ist
sagen
eher
ja
der
immer,
ihr müsst kürzere Zeitraum.
Ja. Das ist dann eher schon sehr überschaubar, Schmidt, ne?
Ja.
Und wir sagen ja immer, Leute, fangt mit bitte 20 an, mit 30 an, dann habt ihr richtig Zeit. Das heißt, das muss man auch berücksichtigen. So. Und damit bin ich am Ende meiner Tirade. Also ja, es ist jetzt nicht irre viel, was da rausgekommen ist, 82 Euro im Monat, da kann man jetzt auch nicht, aber
man muss ja auch sagen, dafür ist es lebenslang.
Es ist lebenslang.
Kriegst du die? Also es ist nicht wie bei einem Investmentfonds oder so, wenn du da Vermögen aufgebaut hast, dass das irgendwann alle ist. Kriegst du lebenslang. Oh, und wenn du gesund bist und lange lebst, dann summiert sich das schon auch auf einiges, ne? Von daher.
Richtig.
Und, haben oder nicht haben.
Ich würde es auch nehmen. Und Schmiddo, warum wurde eigentlich die Riester-Rente damals überhaupt erfunden oder angeführt?
Die sollte als Ausgleich dienen, weil nämlich das Rentenniveau damals abgesenkt wurde von der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder. Und damit wollte man eben einen Teil des umlagefinanzierten Rentensystems durch eine kapitalgedeckte Vorsorge ausgleichen, eben auf freiwilliger und individueller Basis dafür war. Das war die Idee damals.
Richtig. Also es sollte im Endeffekt ein kleines zusätzliches Loch, klein ist jetzt auch wieder relativ, ein zusätzliches Loch sollte die einfach ausgleichen und stopfen.
Ja. Und, ja, was man auch noch sagen muss, die Vorgaben für Riester sind ja nun auch relativ starr. Ich sage nur 100%ige Beitragsgarantie. Und da will man ja auch nun ran, die Politik eventuell, vielleicht dieses Jahr noch, wir schauen mal, wann ja da die Reform kommt. Und dann könnte natürlich sich das da vielleicht in Zukunft auch ein bisschen mehr rausspringen, wenn man eben nicht so eingekesselt ist, was die Vorgaben angeht, die Produktvorgaben. Dann ist ja auch wieder ein bisschen, kann man ein bisschen mehr Wumms reinnehmen, auch in der Riester-Rente, ja, und dann könnte natürlich ein bisschen mehr vielleicht rauskommen als, richtig, 80 Euro im Monat.
Bevor sich hier auch wutentbrannte Hörer echauffieren oder so, nein, wir wollen die Riester-Rente jetzt nicht in den Himmel heben. Wir wollten einfach nur dieses Geschimpfe ein bisschen relativieren. Natürlich, genau, braucht die Riester-Rente Reformen, wie Schmiddo, yes, ne, wie du das gerade gesagt hast. Was hätten wir denn da gerne? Was hätten wir gerne für eine staatlich geförderte Vorsorge? Was wäre schön?
Ach, also eigentlich, und da könnten wir auch noch kurz streifen. Ich finde ja diese Idee von der FDP, einfach ein gefördertes Altersvorsorgedepot einzuführen.
Ja.
Also ich bin ja für den mündigen Bürger, sind wir ja alle. Ne?
Ja.
Und ich finde, er soll eben auch ein bisschen entscheiden, was passt denn zu meiner Situation und was passt zu meinem Anlageprofil und zu meinem Risikoprofil und was will ich eigentlich so haben. So. Und wenn man dann einfach ein paar Produkte definiert, eben ein Aktiendepot, vielleicht eine Riester-Rente, die BAV, bla bla bla. Wenn man da definiert, okay, das sind prinzipiell förderfähige Produkte und die packst du in dein Altersvorsorgedepot und dann gibt es da so und so viel staatliche Förderung drauf. Eben, weil du privat vorsorgst und wir das gut finden und deswegen kriegst du die Förderung. Das fände ich eigentlich am coolsten, tatsächlich.
Ja. Und dann bin ich nämlich auch ein großer Freund von dem, was der GDV, glaube ich, ich meine, der hatte das mal ins Rennen geworfen. Auf jeden eingezahlten Euro 50 Cent Zulage.
Ja, bei der Riester-Rente, ja.
Und dann ein Deckel, der für alle gilt. Leute mit sehr niedrigen Einkommen erreichen den sowieso nicht. Mehr können die sowieso nicht einzahlen. Man muss ja da ein bisschen auch schauen, wer kann denn was sparen. Also ein Deckel, der für alle gilt, ein Formular, wenn überhaupt, und dann diese Förderquote, fertig.
Ja, also so einfach wie möglich ist halt machen, tatsächlich. Ja,
richtig. Und weg mit dieser Garantie, beziehungsweise Wahlrecht für Garantie.
Wahlrecht, genau. Da wieder, jeder kann das machen, wie er möchte, wenn er eine Garantie haben möchte und ihm bewusst ist, dass das halt auch Rendite kostet, dann kann er das natürlich trotzdem für sich entscheiden, dass er das haben will, alles klar. Aber nicht unbedingt eben für alle einfach verpflichtend machen, weil wenn ich weiß, ich spare 30 Jahre, möchte ich persönlich keine Garantie haben.
Richtig, die braucht man nicht wirklich. Also wenn die Welt sich normal weiterdreht, braucht man die nicht wirklich.
Und wenn nicht, dann haben wir eh andere Probleme wahrscheinlich.
Ja. Hast du einen Riester-Vertrag, Schmiddo?
Nein, habe ich nicht, nein.
Nein, warum nicht?
Ach, ich habe ja keine Kinder und da dachte ich mir, ja, weiß ich nicht, ob das so eher passt. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht mal einen Rürup-Vertrag mache, tatsächlich, um die Steuerlast etwas zu drücken.
Ja, den habe ich.
Aber wie das immer so ist, viel beschäftigt und man kommt irgendwie selber nicht dazu, für sich selber vorzusorgen. Man schreibt da die ganze Zeit drüber.
Ja.
Ich glaube, so geht es ja wahrscheinlich auch vielen Maklerinnen und Maklern. Man hat jeden Tag irgendwie mit den Themen zu tun, aber für sich selber da mal was abzuschließen, da hakt es dann wieder.
Woran erkennt man den Schuster?
An den schlechten Schuhen.
An den schlechten Schuhen. Das ist immer so.
Genau. Ja, irgendwie. Ja.
Ja.
Gut. Das soll unser Senf für heute aber mal gewesen sein. Genau.
Okay. Also Meinungen pro, contra Riester gerne an
redaktion@pfefferminzia.de.
So ist es.
Im Gespräch.
Seit Anfang 2024 hat die DMB Rechtsschutzversicherung einen neuen Vorstandschef. Michael Eichhorn heißt er. Nun muss man jedem in neuer Funktion erst einmal eine gewisse Zeit zugestehen, um sich richtig hineinzuwursteln. Die berühmten 100 Tage zum Beispiel. Doch die sind jetzt um und Michael Eichhorn hat sich mit mir in Hamburg im Tonstudio German Wahnsinn zusammengesetzt. Wo kommt er eigentlich her? Was macht er als Vorstandschef? Wo will er hin? frage ich doch einfach mal nach.
Hallo Michael, schön, dass wir uns hier treffen bei German Wahnsinn.
Hi, Scholle. Ja, auch schön von meiner Seite, dich mal hier zu sehen.
Ja, gerne. Und seit wann bist du Vorstandschef bei der DNB Rechtsschutz?
Chef vom Vorstand bin ich seit dem 1.1. dieses Jahres, also 1.1.24.
Okay, was war deine erste Maßnahme da?
Das war gar nicht so weltbewegend, ne? Also hier muss man ja sagen, dass ich ja nicht am 1.1. in den Vorstand gekommen bin, sondern ich bin ja schon seit 2020 im Vorstand und vor allen Dingen auch seit 2012 im Unternehmen. Also das heißt, das ist eher so ein ongoing Prozess gewesen und nicht jetzt irgendwie, dass da wie ein Lichtschalter plötzlich irgendwas eingeknipst wird und man muss drastisch sich was bewegen, um was zu verändern, sondern das läuft halt die ganze Zeit. Also wirklich Unterschied war es nicht.
Mhm. Was ändert sich an so einem Aufgabengebiet, wenn man bis dahin nur so normalsterbliches Mitglied ist und dann plötzlich Vorstandschef ist?
Also der Unterschied ist in meinen Augen gar nicht so drastisch. Ja, also vom Vorstandsmitglied zum Vorstandsvorsitzenden, das ist in meinen Augen nur ein geringer Abstand. Ich glaube, viel dramatischer, kann man vielleicht schildern, ist so eine Gesamtentwicklung. Ne? Wenn man mal so gesamt zurückschaut, wo man beginnt und was, wie sich da Arbeit
dann nehme ich die. Erzähl mal.
Arbeitsweg verändert. Also wenn man natürlich anfängt, nach so einem Studium, ich glaube, also bei mir war das zumindest so, man hat ja nicht vor, in die Versicherungsbranche zu gehen. Muss man ja mal ehrlich sein. Also nee, also ich nicht. Ich habe Mathematik studiert, ohne zu wissen, was da rauskommt. Und als mir dann irgendwann klar wurde, okay, es geht in die Richtung Banken oder Versicherung, da war es mir erstmal mal übel. Ja. Und dann hat es mit einem Praktikum begonnen in Dresden, wunderschöne Stadt. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Wo war das Praktikum?
Das war bei der SV Sachsen, Sparkassenversicherung Sachsen in Dresden, öffentlicher Versicherer. War ein tolles Praktikum, ging damals schon um DWH und Daten, war toll.
Musstest du damals auch so viel kopieren wie andere Praktikanten?
Nein, bei mir war es digital schon damals.
Oho. Das heißt, was hast du da gemacht im Praktikum?
Ja, wir haben DWH aufgesetzt damals. Also du musst dir wirklich vorstellen, das war jetzt 2005 vielleicht oder sowas. Oh. Da haben wir angefangen, dort Daten eben zu strukturieren, um die eben sinnvoll auswerten zu können. Ja, da hat man Systeme abgeschaltet und eben neu implementiert und mit Business Intelligence war damals das heiße Zeug. Ja. Und das war so der Beginn davon. Und da ein Praktikum zu machen, das war ganz toll und dann bin ich eingestiegen, weil es mir Spaß gemacht hat in die Werkstudententätigkeit und so hat mich die Branche aufgesaugt. Ja. Und so ging es dann auch nahtlos.
Pathetisch.
So ging es dann nahtlos über ins richtige Arbeiten. Mhm. Und das habe ich auch eine ganze Zeit lang da gemacht, bis 2012. Und dann bin ich nach Köln. Da hat die DNB Rechtsschutz gerufen und so bin ich zu DNB Rechtsschutz gekommen.
Wie hat die denn gerufen? Michael, komm her oder?
Ja gut, es sind natürlich, im Leben gibt es halt so Zeitpunkte, an denen man sich fragt, was will man, was will man nicht? Und wann sind Zeitpunkte für Veränderungen und ja, und da muss man sich irgendwann entscheiden. Und dann kam der Zeitpunkt. Jetzt ist natürlich der Osten etwas dünner besiedelt mit Versicherungsunternehmen als so die Rheinschiene.
Ich habe davon gehört, ja.
Und da ist natürlich der Punkt, wenn man irgendwann den Anker wirft, ne, dann ist einem klar, mit Familie ist so eine Bewegung schwieriger. Und deswegen geht man die an oder eben nicht. Und das war der Punkt 2012, bin ich es angegangen. Dann wurde ich auch angesprochen und gab es ein paar Optionen und da war die DNB Rechtsschutz da und hatte eine interessante Aufgabe. Und die war was anderes. Es ging um Solvency II, Implementierung damals. Ja, trockenes Thema, würden viele sagen, aber sowas aufzubauen macht schon Spaß.
Für Mathematiker okay, oder?
Ja, ja. Mhm. So, und das ging dann in die Abteilungsleitung dort mit dem Team, mit Mitarbeitern. Das war ein schöner Weg. So. Mhm. Und natürlich, weil du ja, eigentlich hast du ja gefragt, was sich so verändert. Ja, und was sich verändert ist ja der Punkt, wenn du anfängst und arbeitest stark mit Daten, mit Zahlen, also Number Crunching, so halb, ja, also in die Richtung Excel. Und natürlich macht das Spaß, ja, aber wenn du dann natürlich als Vorgesetzte merkst du schon, das wird weniger. Ja. Gespräche nehmen zu, Koordination nehmen zu, Steuerung, Meetings. So, und dann, wenn du weitergehst, dann Richtung Vorstand, dann ist bei mir 2012, wie gesagt, Abteilungsleitung. Und dann 2020 in den Vorstand aufgerückt. Das ist dann natürlich noch ein weiterer Weg. Also das heißt, den Rechner und das Arbeiten mit Zahlen, Daten, Fakten nimmt immer weiter ab. Also du rückst immer mehr in Gespräche hinein, in Koordination, in Meeting, in Steuerung und kommst weniger zum Selbstarbeiten.
Ist das manchmal schade oder ist das, magst du sowas?
Also es ist beides. Man muss einfach sich damit anfreunden oder an sich klar werden, dass sich Arbeit einfach ändert. Wenn man sich entwickeln möchte, ist das so. Und ja, man kann vielleicht so schildern, ne? Wer immer das macht, was er kann, der bleibt das, was er ist. Ja. Und natürlich musst
du... Moment, jetzt muss ich kurz... Stimmt.
Na, ist was dran, glaube ich. Nein, natürlich musst du dann neue Dinge mitnehmen und musst eben auch schauen, dass das eben sich verändert. Man muss es auch zulassen. Also deswegen, ich habe natürlich mache ich gerne nochmal eine Excel-Tapete auf, ne, als Mathematiker und rechne da ein bisschen rum und gebe eine Formel ein, klar.
Wie nach Hause kommen, ja.
Ja, aber das nimmt halt massiv ab. Die Zeit ist gar nicht mehr da dafür. Ja. Jetzt geht es um Koordination, es geht um Schwerpunkte setzen und Steuerung. Das sind die Dinge. Und damit ändert sich natürlich Arbeit, klar. Wichtig ist, die muss Spaß machen.
Ja. Dann kommen wir mal zu den Schwerpunkten. Hast du einen Plan für die nächsten 3 Jahre oder 5 Jahre oder irgend sowas? Also gibt es sowas?
Fünf-Jahresplan? Also natürlich, ja. Jetzt eng genommen und streng gesehen gibt es natürlich eine 5-Jahresplanung, wo du sagst, wo willst du hin? Wo willst du hin vertrieblich? Wo willst du hin mit Beiträgen? Was willst du verändern? Natürlich gibt es das. Ich glaube, man muss aber bei mir jetzt natürlich das ein bisschen konkretisieren. Ich mache das ja bei der DNB-Rechtsschutz nicht erst seit gestern irgendwie und jetzt plötzlich neu und ich komme mit einer neuen Vision, sondern hier muss man schon sagen, an der Entwicklung, die wir da gegangen sind, habe ich auch schon, nicht nur ich, sondern auch viele Kollegen, maßgeblich mitgewirkt. Mhm. Und das wäre jetzt auch schlecht, irgendwie dazustehen und sagen, wir müssen jetzt alles anders machen. Denn die letzten 10, 12 Jahre oder noch länger dazu, die waren super. Und da muss man schauen, wir haben uns toll entwickelt. Ja, wir sind ein kleines Unternehmen und sind kontinuierlich gewachsen. Ja, also jedes Jahr ein Wachstum über dem Markt, auch solide und positive Ergebnisse und eine Veränderung auch in Technik, eine Modernisierung über die ganzen letzten Jahre. Und da ist jetzt nichts, wo du sagen musst, da muss ich jetzt plötzlich irgendwas komplett ändern, sondern wir müssen einfach weiter konsequent auf dem Weg bleiben. Aber wenn du so fragst, was so die Maßnahmen sind oder was mir vielleicht am wichtigsten dabei ist, ist, ich glaube, wir haben eine unglaublich schlagfertige Truppe und die Größe, also das heißt, wir sind kleiner als...
Wie viel seid ihr denn?
Wir sind 65 Mitarbeiter. Das ist auch schlagfertig und das ist schnell, also es ist schlank. Und das ist genau das Thema, wo wir eben ran müssen, wo wir weiter noch Energie rausziehen müssen, um dort eben die Geschwindigkeit auch an den Tag zu bringen. Ja, weil das sind die Dinge, wenn du dir die großen Tanker anschaust, die brauchen für Prozesse länger. Und hier liegt genau nicht nur unsere Chance, sondern unsere Fähigkeit auch, mit den tollen Leuten, mit den kompetenten Leuten, die wir haben, eben Dinge wirklich schnell zu bewegen. Wir haben ja Beispiele, ihr habt das ja angesprochen in den Folgen schon, wo wir ein nachhaltiges Produkt angesetzt haben, relativ schnell. Haben wir auch einen Preis bekommen für, also es scheint nicht ganz schlecht zu sein. Kommt auch gut an. Und das sind halt die Punkte, das müssen wir einfach intensivieren. Ja, das muss vorangetrieben werden. Weil es ist nicht so, dass wir jetzt dastehen und sagen, bei uns blinken irgendwie noch grüne Cursor, die wir abschalten müssen. Das haben wir alles schon gemacht. Da sind wir wirklich modern digitalisiert und es geht wirklich nur noch mehr, die PS auf die Straße zu bringen.
Gibt es eine Größe, ab der du sagen würdest, oh, jetzt wird es zu groß als Unternehmen?
Solange die Strukturen dazu da sind, glaube ich, kann es nie zu groß werden. Also nicht in dem Rahmen, den wir uns jetzt so vorstellen in den nächsten Jahren. Mhm. Wachstum ist immer gut, Wachstum ist wichtig. Ja, also wenn es nicht wächst, musst du dir die Frage stellen, was passiert dann eigentlich damit?
Ja, da wären wir wieder beim Stillstand.
Genau, das ist Rückschritt und deswegen, also Wachstum ist in meinen Augen notwendig, um sich auch weiterzuentwickeln. Mhm. Und deswegen zu viel Wachstum, nein, ich meine, wenn das Wachstum koordiniert kommt, wenn man das regelmäßig beobachtet und weiß, wo man drin wächst, dann ist es nicht schädlich.
Gibt es denn dann Schwerpunkte, apropos Wachstum und Fortschritt, gibt es produkttechnisch Dinge, an denen ihr bastelt, wo ihr hinwollt?
Ja, natürlich die Produkte, wo wir hinwollen. Ne? Also das Thema ist, wir sind Maklerversicherer. Das heißt, wir überzeugen Makler davon, dass unsere Produkte die besten sind für die Kunden und dass sie die ihren Kunden natürlich auch verkaufen können. Mit gutem Gewissen.
Sagt der Makler, kann ja jeder sagen.
Richtig. Und deswegen ist ja bei uns, müssen wir natürlich an dem Thema Produkte regelmäßig dran sein, um die natürlich auch regelmäßig abzudaten. Ja, das heißt, hier müssen wir uns natürlich den Entwicklungen stellen. Was sind die Anforderungen vom Markt? Was sind die Anforderungen der Kunden? Welche kann man mitgehen? Welche kann man nicht mitgehen? Was gibt es für Alternativen, wie wir sie vielleicht über einen anderen Weg, über Serviceleistungen, Assistenzleistungen mitgehen können. Also da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Das Thema ist einfach Augen auf und nicht einfach irgendwas bauen und versuchen zu verkaufen, sondern es muss eben auch schmecken.
Und ist da gerade was auf dem Plan, was von dem Markt zurückgespielt wurde?
Produktentwicklung haben wir jetzt schon abgeschlossen im letzten Jahr. Das heißt, wir haben genau den Turnus durchlaufen und haben unsere Produkte abgedatet und jetzt eben auf den Markt gebracht. Das heißt, die sind jetzt genau in Q1 an den Start gegangen, an die Rampe und werden schon ausgespielt, sind drin. Und wir sehen auch schon eine Steigerung im Vertrieb oder zumindest in der Produktion, das sieht man.
Wollte ich gerade fragen, gibt es schon Erkenntnisse, Rückmeldungen?
Ja, wir wachsen. Ja. Das zieht sich wie ein roter Faden durch.
Ist das Rückmeldung genug?
Wir wachsen und das wieder überhalb des Marktes. Also da können wir sagen, wir haben auch im Neugeschäft, jetzt kann ich nochmal festhalten, zweistellig wieder zugelegt, dass wir sagen, okay, das scheint der richtige Weg zu sein. Es ist auch wichtig, das natürlich immer auf den Prüfstand zu stellen, ne? Und natürlich mit dem Herrn Jarosch bei uns eben zu sprechen, was gibt der Vertrieb für eine Rückmeldung? Ja? Was sagen die Makler? Was sind die Anforderungen? Ja, und die müssen ja dann eben auch in die Fachabteilung eingegossen werden. Und da brauchst du schlanke Prozesse, ja? Weil wenn dieser Dialog einfach zu lang dauert, dann kommt das Produkt zu spät. Ja?
Nun hast du ja vorhin angesprochen, dass ihr klein seid, kleiner vielleicht als auch Konkurrenten, schlanker seid. Wie wollt ihr das nutzen? Wohin geht es am Markt? Wie wollt ihr das gegen größere Konkurrenten, sage ich mal, ausspielen?
Ja, das Thema Größe, wenn man da sagt, wir sind klein, muss man aus einer Not halt eine Tugend machen. Und das Thema, wie ich es vorhin sagte, eben schnell sein, Geschwindigkeit aufnehmen, ist eben auch genau an dem Thema oder an dem Beispiel Produkte. Und da ist es natürlich so, dass wir aufgrund der Größe und der Struktur, wir können jetzt halt keinen Vertriebsweg oder keine Themen verschließen. Ja, also der Punkt ist, wir müssen mit den Dingen umgehen. Und das heißt, wir müssen uns den Herausforderungen stellen, müssen die aufnehmen, müssen die vielleicht auch mal probieren in dem Produkt und dann eben vielleicht überarbeiten. Oder eben sagen, okay, was sind die Folgerungen? Was sind die Maßnahmen dazu? Oder eben andere Dinge anbinden, wo wir schneller sein können mit Schnittstellen, ja, oder mit Assistenzleistungen, mit Serviceleistungen, die wir einbauen können, um Produkte zu ergänzen, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass es bedingungsseitige Leistungen sein können. Also ich denke, hier spielt auch die Größe uns dann wieder in die Karten, weil wir die Dinge schneller bewegen können.
Die Wege sind kürzer bei euch?
Definitiv. Also die Türen sind offen und die Wege sind kürzer. Ja, das kann man so festhalten.
Sehr schön. Jetzt habe ich aber nochmal eine etwas persönlichere Frage als jemand, der sich immer um Führungsaufgaben gedrückt hat. Als Vorstand, als Vorstandschef, gerade im Zeitalter von Work-Life-Balance, wie funktioniert sowas? Wie kriegst du sowas hin?
Schlecht.
Ja.
Ach, so Privatleben so und ja. Alles unter einen Hut zu bringen.
Gibt es noch eins?
Es ist gering, aber es findet statt, ja. Es findet statt. Man muss ganz ehrlich sein, natürlich ist das etwas zu kurz gekommen. Ja. Also es gibt es schon, aber mit der Entwicklung, wie ich es ja geschildert habe, ne, hast der Abteilungsleitung, Prokurist, Vorstand, Vorstandsvorsitzender, das sind natürlich Punkte, die kosten Zeit. Ja. Und deswegen kannst du das nur spielen, wenn du auch eine Rückendeckung hast. Ja, und die Familie oder die Mitarbeiter, die Kollegen, das muss funktionieren. Du brauchst da ein konstruktives Umfeld. Und deswegen mit meiner Frau und den Kindern, die sind klein, 2 und 4, also das ist schon eine strategische Herausforderung. Wenn da eine Dienstreise reinkommt oder irgendein Event und du kannst die nicht abholen, hast es aber geplant. Es gibt ein paar Herausforderungen und brauchst du einen Dialog und dann kann man die Sachen auch vernünftig lösen. Momentan oder in der letzten Zeit haben wir alles viel auf später geschoben. Ja, also es wird mal Zeit, dass mal später wird. Aber ich bin optimistisch.
Ja, pendelst du noch nach Dresden oder sitzt du in Köln?
Ja, wir sitzen in Köln, wir sind hingezogen. Also das ist die Frage, ob wir wirklich umziehen, hat man uns damals gestellt. Da bin ich ein Jahr lang gependelt. Das war ein abenteuerliches Jahr.
Deutsche Bahn oder Auto?
Auto.
Auto. Auto. Aus dem Brett, oder?
Wie war das? 600 Kilometer. Das war ein Ding. Und ja, und da haben wir geschaut, ob eben das überhaupt Sinn macht. Ne? Ob das Sinn macht, ob das Arbeit Spaß macht, ob das was wir uns vorstellen können. Und dann sind wir rübergezogen und eben die Frau auch mit und die Kinder kamen erst jetzt, die kamen erst später, viel später.
Dann Kölner Eingeborene sozusagen.
So ungefähr. Ich glaube, der Kölner wird das nicht gern hören. Die sind in Mönchengladbach geboren. Das ist so ein bisschen fußballseitig nicht ganz so
best friends. Entschuldigen uns jetzt bei allen Kölnern. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, lieber Michael, für die Einblicke und alles Gute für die Zukunft. Viele Grüße nach Köln dann irgendwann wieder, wenn du wieder zurückfährst. Wann geht's zurück?
Heute. Und noch 1, 2 Termine und dann geht's schon wieder mit der Bahn Richtung Köln.
Hoffen wir, dass sie vernünftig fährt dann.
Vielen Dank für deine Zeit und für den Austausch. Mach's schön gut, ja. Bis bald.
Bis bald.
Die News der Woche. Die Kosten von Lebensversicherungen hat die Finanzaufsicht BaFin schon seit längerem auf dem Radar. Und ihr Chef Mark Branson fordert weiterhin, dass sich endlich etwas ändern müsste. Bei Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung wie Pensionskassen und Pensionsfonds sieht die Behörde hingegen hinsichtlich der Kosten keinen Handlungsbedarf.
Die Einrichtungen sind bereits seit langem verpflichtet, jährlich Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung inklusive ihrer Kosten an die BaFin zu übermitteln. Im vergangenen Jahr wollte die Aufsicht aber deutlich mehr Daten haben, sodass eine umfassende Kostenanalyse möglich war.
Rund 70 große Pensionskassen und Fonds waren also aufgerufen, alle expliziten und impliziten Kosten des Jahres 2021 der BaFin aufzuschlüsseln. Dazu gehörten beispielsweise auch die Kosten von Investmentfonds, die die Einrichtung als Kapitalanlage halten. Außerdem mussten alle Kosten aufgezeigt werden, die der Arbeitgeber direkt trägt. Dabei durften Kosten nicht mit Erlösen verrechnet werden.
Die gute Nachricht für die Einrichtungen: Die BaFin erachtet die Kosten als nicht zu hoch und sieht kein strukturelles Kostenproblem. Daher hält sie ein umfassendes und regelmäßiges Kostenberichtswesen für überflüssig.
Die durchschnittlichen Gesamtkosten der Pensionskassen und Fonds lagen im Jahr 2021 bei 0,79% der Kapitalanlagen zu Buchwerten oder 0,72% der Kapitalanlagen zu Zeitwerten. Durch die umfassende Analyse wurden zusätzliche Kosten von 0,49% aufgedeckt, die im bestehenden Berichtswesen nicht enthalten sind. Der sehr hohe Aufwand der Unternehmen, um diese zusätzlichen Daten zu ermitteln, stehe nach Ansicht der BaFin allerdings in keiner Relation zum geringen Nutzen, da keine spürbaren Einsparungen dadurch zu erwarten seien.
Wir hatten es vorhin schon im Schmalltalk. Sparen ist bei den Bürgern wieder angesagt. Das belegt eine aktuelle Umfrage zum Sparverhalten der Deutschen im Auftrag des Verbands der privaten Bausparkassen. Das Girokonto erreicht danach die Spitzenposition mit 41% und konnte gegenüber 2023 um 3% zulegen.
Unverändert auf Platz 2 steht das Sparbuch. 35% legen darauf ihr Geld an, nach 33% im Vorjahr. Auf Platz 3 mit 28% stehen kurzfristige Geldanlagen wie Tages- und Festgeldkonten. Ein Plus von 8%. Auf Platz 4 folgen Renten- und Kapitallebensversicherungen mit 27%, nach zuvor 24%.
Von 22 auf 27% verbesserten sich Investmentfonds. Sie erreichten damit ebenfalls Platz 4. Platz 5 belegen gemeinsam Aktien und Immobilien mit je 23%. Dabei verzeichneten Aktien ein Plus von 3%, während Immobilien 3% verloren.
Hochwertige Fahrräder sind beliebt, auch bei Dieben. Im vergangenen Jahr verzeichneten die deutschen Versicherer durch Fahrradklau so hohe Schäden wie noch nie zuvor. Rund 264.000 Fahrraddiebstähle wurden insgesamt laut Kriminalstatistik im vergangenen Jahr angezeigt, etwa 1.500 weniger als im Vorjahr. Nicht alle geklauten Fahrräder sind aber gegen Diebstahl versichert. Der Versichererverband GdV meldet 150.000 Versicherungsfälle. Damit wurden in etwa genauso viele versicherte Fahrräder wie im Vorjahr eingesackt.
Die Schadenssumme erreichte allerdings eine neue Rekordmarke. Die Entschädigungsleistung lag 2023 bei 160 Millionen Euro. Das sind 10 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor, sagt GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Der Schadendurchschnitt erreichte mit 1.100 Euro ebenfalls einen neuen Höchststand, wie die aktuelle GdV-Statistik zeigt.
Nach wie vor werden vor allem teure Fahrräder gestohlen, sagt Asmussen. Diebe haben es gezielt auf hochwertige Rennräder, E-Bikes oder Mountainbikes abgesehen, um sie weiterzuverkaufen. Fahrräder, selbst wenn sie im Keller stehen, sollten daher nicht nur abgeschlossen, sondern am besten auch fest angeschlossen werden, rät Asmussen.
Wie krisenfest ist der deutsche Mittelstand? Die R&V-Versicherung hat dazu zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Mentefactum 200 mittelständische Entscheider sowie 1000 Beschäftigte befragt. Das Ergebnis: Etwa 4 von 5 befragten Firmen sind noch nicht auf Krisen vorbereitet.
Entweder wägen sie aktuell noch geeignete Maßnahmen ab, 45%, oder sie sind bislang komplett untätig, 33%. Nur 22% der Unternehmen fördern aktiv ihre Widerstandskraft. Eine akute Bedrohung der eigenen wirtschaftlichen Lage sieht allerdings jedes zweite Unternehmen.
Wenn Unternehmen Maßnahmen ergreifen, konzentrieren sie sich vor allem auf stabile Kundenbeziehungen, ein innovatives Produkt- und Serviceangebot oder die Instandhaltung der Technik. Nur 48% sichern ihre Energieversorgung ab. 35% der Unternehmen vernachlässigen nach eigener Aussage Investitionen in Digitalisierung und IT-Sicherheit.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.